Also zum Beispiel einer der Gründe, warum jetzt eine vegetarische Ernährung, sagen wir mal, manchen Nachteilen vorbeugen kann, ist halt, dass die Leute deutlich mehr Nahrungsfasern aufnehmen, als jetzt jemand, der sich halt von Weißbrot und Fleisch ernährt. Der nimmt halt einfach extrem wenig Nahrungsfasern und sehr wenig sekundäre Pflanzenstoffe auf. Und jemand, der halt tendenziell mehr pflanzliche Kost zu sich nimmt, der nimmt halt dann auch einfach vor allem mal mehr Nahrungsfasern und mehr sekundäre Pflanzenstoffe auf. Wenn er das halbwegs sinnvoll macht, ja.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schnell, einfach, gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute im Gespräch mit unserem Chefkoch Felix. Hi Felix.
Hi Martin, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, wir haben heute uns als Thema mal überlegt, ein bisschen über gesunde Ernährung zu sprechen. Und das machen wir relativ viel, aber nie, also wir verpacken es immer in andere Themen. Wir reden mal nie explizit über gesunde Ernährung und was man sich überhaupt darunter vorstellt. Und vor allem würde mich mal so deine Sicht als Küchenchef und Diätkoch interessieren, was du unter gesunden Ernährung verstehst und wie du das in deinem Leben im Grunde praktizierst und was du unseren Lesern heute mitgeben kannst. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, sehr spannendes Thema. Da haben wir auch im Magazin vor kürzerer Zeit mal einen Beitrag dazu veröffentlicht. Und das ist eine Frage, die mich auch persönlich schon länger beschäftigt hat. Also einfach die Frage, was jetzt der kleinste gemeinsame Nenner von verschiedenen Ernährungskonzepten ist, die man dann letzten Endes als gesunde Ernährung bezeichnen würde. Ja.
Ja.
Und ja, zu dem Thema habe ich mich auch einfach aus persönlichen Motiven irgendwann mal durchgerungen, weil ich auch schon sehr viele verschiedene Ernährungskonzepte persönlich ausprobiert habe. Und auch, also ich finde Studien immer sehr interessant, halt auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit so Aussagen konfrontiert wird, dass zum Beispiel, wenn sich Leute vegetarisch ernähren, dass sie dann tendenziell viel weniger häufig übergewichtig sind, als wenn sich jetzt Menschen konventionell ernähren. Und dann halt einfach letzten Endes so für mich die Frage, ja, was genau ist die Ursache jetzt dafür, dass jetzt zum Beispiel eine Studie zu so einem Schluss kommt. Und ja, und auch im Rahmen von meiner Ausbildung zum Diätkoch mussten wir ja die Prinzipien von einer gesunden Ernährung lernen. Also das war Prüfungsbestandteil. Und auch jetzt in meiner Laufbahn jetzt als Koch, also auch wenn ich jetzt Angebotsplanungen machen dürfte, wo jetzt praktisch mehrere hundert Leute dauerhaft jetzt zum Beispiel durch mein Angebot oder unser Angebot verpflegt worden sind, dann ist es praktisch auch so, dass ich dann dafür verantwortlich bin oder mit dafür verantwortlich bin, dass die Leute sinnvoll ernährt werden. Also weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel in einem Altersheim lebt und der jetzt jeden Tag nur Schnitzel und Pommes kriegen würde, dann wäre der super zufrieden. Also weil das die Leute auch schlicht und ergreifend einfach gerne essen. Aber er würde halt mit der Zeit auch einfach mit gewissen Nährstoffen unterversorgt werden. Und von dem her war das auch während der Laufzeiten, also während der ganzen vergangenen Jahre immer wieder ein Thema für mich, mich halt damit zu beschäftigen, wie man Menschen halt einfach gesund und sinnvoll ernähren kann. Ja.
Sehr schön. Was mich mal interessieren würde, ich habe letztes Jahr einen Ernährungsberater gemacht. Und das, was ich da lernen musste, war schon auch über gesunde Ernährung. Das war schon extrem veraltet und einfach nicht wirklich das, was ich unter einer gesunden Ernährung verstehen würde, was halt immer noch gelehrt wird. auch so Deutsche Gesellschaft für Ernährung mäßig, dass eigentlich in die Richtung Must geht, 50-60% der Kalorien durch Kohlenhydrate, am besten durch tolles Vollkorngetreide. Wie ist es bei dir gewesen? Oder das auch das, was du gelernt hast? War das schon, was du auch jetzt in der Praxis sagen würdest, gut oder schon eher dieses veraltete Denken?
Nee, das war schon, also überwiegend halt dieses veraltete Denken, halt auch zum Beispiel so Aussagen wie, dass jetzt kollagenhaltige Eiweiße, sagen wir mal, weniger wertig sind, als jetzt zum Beispiel wasserlösliche Eiweiße wie Albumine oder so. Oder auch eben das Verhältnis Kohlenhydrate zu Fett. Ja, und halt auch generell die ganze Aufteilung von der Nährstoffpyramide. Und das ist auch ein Thema, über das ich ja längere Zeit nachgedacht habe. Und ich denke, ein Thema, warum es halt auch zu solchen Empfehlungen kommt, ist halt generell auch die Verfügbarkeit. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel den Menschen empfiehlt, ihre Eiweißaufnahme zu erhöhen, also wenn jetzt jeder Bürger in einem Land seine Eiweißaufnahme so erhöhen würde, wie wir das jetzt zum Beispiel für sinnvoller erachten würden, dann hätte das ja auch für das ganze Land sehr weitreichende Folgen. Also wenn sich jetzt der Staat hinstellen würde und würde anstatt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht oder Magermasse auf einmal 1,5 bis 2 Gramm empfehlen, dann müsste ja auch irgendwo die Verfügbarkeit gegeben sein. Also es müsste ja dann viel, viel mehr davon für die Menschen zur Verfügung stehen, dass sich die Menschen dann nach dieser Vorgabe sinnvoll ernähren könnten. Und ein Thema bei den Empfehlungen ist ja halt auch oft so die Art, wie man zu diesen Empfehlungen kommt, ist oft einfach die Menge, bis zu der kein Nachteil spürbar ist. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, auf diese 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Magermasse kommt, dann werden bei dem kaum nachteilige Folgen festzustellen sein. Aber letzten Endes ist ja nicht das Ziel, auch nicht das Ziel von schnell einfach gesund, keine Nachteile oder Nachteile zu vermeiden, sondern im Endeffekt ist ja das Ziel, von Vorteilen profitieren zu können. Und das war halt auch ein Punkt, wo mich halt auch einfach verschiedene Bücher, auf die ich auch oft durch dich aufmerksam geworden bin, dazu bewegt haben, halt da auch einfach mal einen anderen Ansatz zu wählen, ja. Oder auch zum Beispiel bei den Referenzwerten von Vitaminen oder Mineralstoffen geht es ja auch einfach darum, da gibt es eine Untergrenze und da gibt es eine Obergrenze. Und wenn man sich irgendwo dazwischen befindet, dann wird jetzt kein Hausarzt kommen und wird sagen, das ist jetzt aber nur knapp, sondern der wird einfach sagen, ja, sie sind im Rahmen. Aber es macht halt auch einfach schon fürs Wohlbefinden einen Unterschied, ob ich mich jetzt eher im unteren Rahmen bewege, also auch wenn man jetzt noch nicht sagen würde, ich hätte einen Mangel von einem gewissen Stoff, oder ob ich jetzt halt wirklich gut versorgt bin mit einem Stoff wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin A oder Vitamin C oder anderen Stoffen. Und auch noch einen der spannendsten Unterschiede, also zu dem, was ja jetzt auch dein Fachgebiet ist und zu dem, was als Ernährungslehre bekannt ist, ist halt auch, dass zum Beispiel die ganzen Hemmstoffe in Pflanzen außer Acht gelassen werden. Also, dass man jetzt davon ausgeht, ich esse jetzt x Gramm Brokkoli und dann kommen halt einfach so und so viel Gramm Calcium und dies und jenes. Das kommt dann praktisch direkt in meinem Körper an, weil das ist ja in dieser Pflanze drin. Dass das halt so auch nicht funktioniert, also dass unser Körper nicht so funktioniert. Das waren halt so spannende Learnings für mich, die die ich dann halt auch einfach immer wieder probiert habe, vor allem auch in meine eigene Ernährungspraxis mit einfließen zu lassen. Also zum Beispiel einer der Gründe, warum jetzt eine vegetarische Ernährung, sagen wir mal, manchen Nachteilen vorbeugen kann, ist halt, dass die Leute deutlich mehr Nahrungsfasern aufnehmen, als jetzt jemand, der sich halt von Weißbrot und Fleisch ernährt. Der nimmt halt einfach extrem wenig Nahrungsfasern und sehr wenig sekundäre Pflanzenstoffe auf. Und jemand, der halt tendenziell mehr pflanzliche Kost zu sich nimmt, der nimmt halt dann auch einfach vor allem mal mehr Nahrungsfasern und mehr sekundäre Pflanzenstoffe auf. Wenn er das halbwegs sinnvoll macht, ja.
Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
Spannend. Ich fand auch interessant, was du jetzt auch gesagt hast zum Thema, was empfohlen wird von staatlicher Seite und Verfügbarkeit mit dem Eiweiß. Vielleicht auch ein Grund, warum die Empfehlung Richtung Vollkorngetreide und so geht, ne? Weil das ist halt verfügbar, damit kann man alle versorgen. Und ich habe mal ein Interview gesehen mit einem sehr, sehr ranghohen, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung war das, und da ging es um verschiedene Speiseöle. Und die DGE empfiehlte immer noch Rapsöl und Sonnenblumenöl als Basis in der Küche. Und da ging es in dem Interview irgendwann um Olivenöl, also auch richtig gutes, bio, kaltgepresstes Olivenöl. Und dann hat der Typ einfach nur gesagt, ja, aber es ist nicht möglich, die gesamte deutsche Bevölkerung mit Olivenöl dieser Qualität zu versorgen. Deswegen, so nach dem Motto, deswegen empfehlen wir kein Olivenöl, sondern Raps- und Sonnenblumenöl, weil dieses raffinierte Öl ist halt für alle reichlich vorhanden. Aber das hat ja da nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern ja, diese Verfügbarkeitsheuristik. Ne?
Das ist auch ein spannendes Thema. Zum Beispiel, während ich damals meine Ausbildung zum Diätkoch gemacht habe, kam gerade das sogenannte Hohlrapsöl auf. Das ist eine spezielle Züchtung und die wurde ursprünglich halt für eine Fastfood-Restaurantkette gezüchtet, die auch, also bei dieser Restaurantkette kannst du, wenn du auf die Homepage gehst, aufrufen, was du halt jetzt für Produkte einkaufst, und das berechnet dir nachher die kompletten Inhaltsstoffe. Und die waren halt einfach auch daran interessiert, dass wenn du jetzt eine Portion Pommes da isst, dass halt das Fettsäurenmuster, das du dann zu dir nimmst, dass das möglichst gut in die Empfehlungen von der gesunden Ernährung reinpasst. Und so hat man dann eine spezielle Rapssorte im Endeffekt gezüchtet. Und auch uns als Fachleuten wurde dann halt im Endeffekt empfohlen, dass wir jetzt halt anstatt, dass wir normales Rapsöl nehmen, dass wir halt dann eher auf dieses Hohlrapsöl zurückgreifen, um halt die Leute besser und gesünder ernähren zu können. Und letzten Endes fand ich halt auch spannend, wie zu hören, dass das, ja, wie soll ich sagen, klar, dass das Fettsäuremuster ein Kriterium ist, aber dass halt auch die Art und Weise, wie das Öl gewonnen wird, ein sehr großes Thema ist und dass das mitunter halt einfach schädlicher sein kann, als wenn man jetzt einfach ein Öl mechanisch presst.
Ja. Voll interessant. Ich weiß, das mit Pommes war nur ein Beispiel, aber es sind immer noch Pommes. So dieses Ziel, die Leute gesünder zu bekommen mit diesem Kohlrapsöl, es sind trotzdem Pommes. Es wird trotzdem frittiert. Es ist super. Es ist eine gewisse Scheinheiligkeit einfach, ne?
Ja, letzten Endes geht es ja halt auch darum, dass sich die Akteure am Markt, es hat ja niemand Interesse daran, schlecht in den Medien dazustehen. Also wenn es jetzt heißt, XY ist total ungesund und es ist schlecht, dann muss man halt zu dem damaligen Zeitpunkt auch sagen, ja okay, aber wenn ich jetzt in irgendein Restaurant gehe, dann kann ich da nicht auf die Homepage gehen und kann mir zeigen lassen, welche Inhaltsstoffe jetzt mein Schnitzel hat und welches Fettsäurenmuster ich zu mir nehme.
Ja.
Das sind halt dann auch einfach so Projekte, wo diese Akteure einfach auch gezielt gegengesteuert haben, um halt auch einfach solche Vorwürfe entkräften zu können. Oder halt auch zum Beispiel so, wenn man sich jetzt das Menü zusammenstellt und einmal nimmt man einen halben Liter Cola, Limonade, ja, und einmal nimmt man einen halben Liter Limonade ohne Zucker, dann halbiert es einfach mal eben so den Nährwert von deinem Menü. Und so, und das sind dann auch Sachen, wo dann halt die Restaurantkette gesagt hat, ja, das steht ja dem Kunden frei, ob er jetzt halt die richtige Limonade trinkt oder die zuckerfreie Limonade. Und in einem Fall nimmt er halt doppelt so viel Energie auf und im anderen Fall halt einfach deutlich weniger Kohlenhydrate und halt auch einfach deutlich weniger Zucker. Und so hat man dann halt auch das gezielt am eigenen Image gearbeitet und sich halt auch aus dieser negativen Presse wieder herausgearbeitet. Also durchaus auch aus unternehmerischer Sicht, muss ich sagen, sehr spannend, weil halt oft auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Und letzten Endes halt so aus ernährungsphysiologischer Sicht, ja, halt fraglich, ne? Also so, ja.
Ja.
Ich durchaus denke, interessant,
ja. Ja, das passt eigentlich auch alles sehr schön rein in unser Thema heute. Da können die Zuhörer einfach mal ein bisschen was mitnehmen, wo wie auch offizielle Empfehlungen zustande kommen, was im Hintergrund so passiert. Finde ich cool. Lass uns jetzt mal, du hast auch in dem Beitrag, den verlinken wir unter dem unter der Episode hier, mal so die Grundlagen oder die wichtigsten Hebel für eine gesunde Ernährung reingeschrieben. Also die mit dem geringsten Aufwand auch einen großen Effekt für die Gesundheit haben. Was sind denn so deine gesunden Grundlagen?
Also den größten Benefit hat man im Endeffekt von einer ausreichenden Versorgung mit sauberem Trinkwasser, / kalorienfreien Getränken, wobei ich sogar so weit gehen würde und würde das Wasser wie nochmal separat sehen. Also man kann durchaus irgendwie mal einen Tee oder sonst irgendwas trinken, aber es ist schon einfach wichtig genug, sauberes Wasser aufzunehmen. Und als Richtwert dazu redet man von ca. 30 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wenn jetzt jemand, übergewichtig ist, dann kann man das auch noch ein wenig nach unten korrigieren. Muss das aber nicht zwangsläufig machen, weil das auch helfen kann, beim halt zum Beispiel weniger Hunger zu haben oder halt allgemein um Gewicht zu verlieren.
Ja.
Ja, das ist sicherlich so ein Thema, wo man am einfachsten und am schnellsten von Vorteilen profitieren kann. Da gab es auch mal einen Arzt, der heißt Dr. Batman Heldi, der hat da ein spannendes Buch zu dem Thema geschrieben, das heißt, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Und es ist ein relativ dünnes Buch, aber es ist sehr spannend, was er im Endeffekt alles herausgefunden hat, was durch einen chronischen Flüssigkeitsmangel begünstigt wird und was halt auch für Benefits entstehen können, wenn dieser chronische Flüssigkeitsmangel behoben wird. Wichtig bei dem Thema ist vielleicht noch, dass man jetzt nicht auf einmal irgendwie einen Liter oder zwei Liter Wasser reinleert, weil der Körper kann es dann gar nicht so schnell verarbeiten, sondern es wäre wichtig, halt zu trinken, sich das wirklich anzugewöhnen, dass man auch trinkt, bevor man wirklich durstig ist. Weil wenn man durstig ist, dann ist es schon ein Signal vom Körper, dass er zu wenig Flüssigkeit hat. Dann macht es halt auch, er schreibt halt auch, dass es Sinn macht, wieder richtig trinken zu lernen. Also dass man halt zum Beispiel sich ein 200 Milliliter Glas nimmt und halt einfach ein, zwei Gläser Wasser trinkt. Und dann halt zum Beispiel in einer halben Stunde wieder, je nachdem, ein, zwei Gläser Wasser trinkt. und halt einfach so seinen Flüssigkeitshaushalt deckt. Und so kann der Körper auch besser damit umgehen. Ich glaube, als Richtwert sind so in der halben Stunde, dass der Körper vielleicht so 200 bis 300 Milliliter Wasser aufnehmen kann. Ja. Ist dir da eine andere Nenngröße bewusst?
Ja, es geht in die Richtung, aber ich halte mich an so Nenngrößen selten auf, weil auch wenn ich gerade wandern war oder viel geschwitzt habe, dann kann ich auch mal einen Liter reinballern und das nimmt der Körper dann auch auf. Ja. Aber ich finde es eine interessante Bauchfaustregeln auch, zumal zu meiner Erfahrung, wir Männer haben eigentlich einen ganz guten Bezug zu Durst oder auch zur Flüssigkeitsaufnahme, Frauen weniger und ältere Menschen so ab 65 auch weniger. Und da machen dann Faustregeln vielleicht auch einfach mal Sinn, dass man sich am Anfang des Tages irgendwie eine Karaffe mit so und so viel bereitstellt und sagt, am Abend ist das leer. Ich habe das so oft, dass Frauen sagen, ja, gesunde Ernährung kriege ich hin, aber ich trinke zu wenig. Und dann ist halt auch blöd, ne?
Ja, und es ist halt auch wirklich ein Basic. Ich merke das auch bei mir, wenn ich das jetzt eine gewisse Zeit lang ignoriere, also wenn ich das länger wie eine halbe Stunde ignoriere, dann ist es irgendwann weg. Aber dann kann es auch sein, dass ich an dem Tag dann erst am Abend merke, wenn ich Kopfschmerzen habe, oh, ich habe heute erst irgendwie, was weiß ich, ein bisschen mehr wie ein Liter getrunken oder so. Und das braucht dann halt einfach, bis der Körper dann wieder dementsprechend hydriert ist. Ne? Was auch noch ein Thema ist, wenn man halt seine Flüssigkeitszufuhr erhöht, sind halt auch Mineralstoffe wie zum Beispiel Natrium oder halt dementsprechend auch andere Mineralstoffe und Vitamine, weil halt auch durch die höhere Flüssigkeitsaufnahme auch dementsprechend mehr ausgeschieden wird. Also Salz hat ja allgemein hin oft einen schlechten Ruf, aber wer jetzt deutlich mehr Flüssigkeit aufnimmt, da macht es halt auch einfach Sinn, zum Beispiel einfach mal gezielt ein bisschen mehr Salz aufzunehmen. Oder auch, wenn man nach dem Trinken stark speichelt, dass man dann wirklich nur ein paar Körner Salz nimmt und lässt die auf der Zunge schmelzen, dann hört man auf, so stark zu speicheln.
Ja. Okay, ja. Sehr schön.
Cool. Der nächstgrößere Hebel nach der Flüssigkeitsaufnahme ist, dass man halt eine sinnvolle Nährstoffverteilung hat von Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Das sind die sogenannten Makronährstoffe. Und da halt haben wir ja vorhin mal angesprochen, die Empfehlung zum Thema Eiweiß. Da weichen ja jetzt wir zum Beispiel deutlich ab von der Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft oder auch von der Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Aber halt auch mit dem Hintergrund, dass eine Erhöhung des Gesamteiweißspiegels, also auch des Eiweiß, das sich praktisch im Blut gelöst befindet, dass das halt auch einfach viele spannende Vorteile mit sich bringen kann. Also da kannst du wahrscheinlich besser drauf eingehen wie ich, ne?
Ja, ich würde auch nochmal, ein Thema für eine eigenständige Episode, aber über die Verteilung und die Qualität von Lebensmitteln kann man schon stundenlang philosophieren. Aber zumindest, dass man schaut, dass es halbwegs ausgeglichen ist, ist schon mal ein Anfang, der wahrscheinlich auf 80% der Leute ganz gut zutrifft. Und der Rest, wer mehr Kohlenhydrate, wer weniger, wer mehr Eiweiße oder wer mehr Fett. Aber ich würde sagen, eine eiweißreiche Ernährung ist eigentlich für jeden relevant und wichtig und hat viele Vorteile. Und die Verteilung von Fett und Kohlenhydraten ist auch ein bisschen von, wie viel Sport man treibt, wie man sich bewegt, wie gut man die Makros verträgt und ja, was einem Spaß macht, ne?
Ja, und auch bei den Kohlenhydraten, dass man eben nicht zuerst an Vollkornbrot denkt, sondern dass man bei Kohlenhydraten auch vor allem mal an Gemüse denkt und halt auch zum Beispiel an Hülsenfrüchte und dann halt praktisch erst im Nachgang an halt zum Beispiel noch zum Beispiel Kartoffeln oder Brot oder andere Sachen denkt. Mhm. Also zum Beispiel so plus minus 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht und Tag ist auch eine sinnvolle Faustregel, um gut versorgt zu sein. Und wenn man dabei auch einfach noch drauf achtet, dass man möglichst viele verschiedene Farben zu sich nimmt, dann ist man, denke ich, sehr gut beraten. Und die wenigsten Leute essen zu wenig Obst, die meisten Leute essen zu wenig Gemüse. Mhm. Und mehr Eiweiß und mehr Gemüse zu essen, ist eigentlich für die meisten einer, denke ich, der größten Hebel, wenn man sich gesünder ernähren will. Egal jetzt über welche Kostform. Also das sind, denke ich, so nach der Flüssigkeitsversorgung die nächstgrößeren Hebel. Mhm. Und danach kommt dann im Endeffekt die ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Mhm. Ja, das also wäre jetzt praktisch von, sagen wir mal, sehr wichtig nach immer noch wichtig geht, der kommt dann praktisch jetzt zu den Mikronährstoffen. Und dann macht es halt einfach auch Sinn, mal zu schauen, wo stehe ich da im Moment gerade, also was für Nährstoffe habe ich oder mit welchen Nährstoffen bin ich gut abgedeckt und welche fehlen mir. Und dann halt einfach mal eventuell auch sogar unter Anleitung mal gezielt diese Stoffe auf ein sinnvolles Maß aufzufüllen. Mhm. Da können dann auch zum Beispiel Produkte wie ein gutes Omega-3-Öl oder halt auch zum Beispiel gewisse Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Aber man sollte das nicht einfach blind zuführen, sondern man sollte einfach wirklich mal schauen, wo stehe ich und wo möchte ich gerne hin.
Ja.
Ja. Und erst praktisch jetzt am Ende kommt dann noch das Thema Zusatzstoffe. Also das heißt, wenn ich bis dahin alles richtig gemacht habe, dann kann ich zum Beispiel jetzt den Brühwürfel oder das Glutamat oder so noch weglassen. Mhm. Das kann auch durchaus Sinn machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorher irgendwo einen Fehler drin habe, also wenn jetzt einfach meine Nährstoffaufnahme bei Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten nicht stimmig ist, dann werde ich mit dem Verzicht auf Brühwürfel wahrscheinlich deutlich weniger Vorteile generieren können, als wenn ich vorher mal schaue, ob ich genügend Eiweiß aufnehme, ob ich genügend vor allem komplexe Kohlenhydrate wie Gemüse und Linsen und so zu mir nehme und ob ich hochwertige Fette zu mir nehme. Mhm. Ja. Und dann kann man dann einfach auch noch schauen, dass man halt Zusatzstoffe reduziert. Und so als grundsätzliche Empfehlung würde ich halt eigentlich auch jedem Menschen dazu raten, sich halt überwiegend frisch mit Grundzutaten zu ernähren und weniger hochverarbeitete Lebensmittel einzukaufen, weil auch bei hochverarbeiteten Lebensmitteln oft bei den teuren Zutaten gespart wird. Mhm. Also vielleicht als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Ravioli kauft, fertige Ravioli, dann steht da drauf, dass da 11% Fleisch in der Füllung drin sind. Mhm. Aber wenn man jetzt das ganze Produkt anschaut, dann befindet sich in so einem Produkt zum Teil nur noch 1% Fleisch. Mhm. Also da ist dann Teig drin, da ist Soße drin und in der Füllung sind 11% Fleisch, aber praktisch auf das gesamte Produkt macht es dann verschwindend wenig aus. Mhm. Also wenn ich jetzt Raviolis machen würde und da wäre nur 1% Fleisch drin, dann würde ich mich nicht trauen, drauf zu schreiben, dass das jetzt Ravioli mit Rindfleisch sind, weil ja, es ist halt einfach verschwindend wenig. Und so ist es halt einfach oft mit teuren Zutaten bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, dass dann weniger, also sehr wenig von dem guten Fleisch oder von guten anderen Zutaten drin ist.
Ja, ah, das ist interessant. Wahnsinn. Okay. Hat sie vielleicht noch ein paar schnelle Tipps, wie man auch einfach seine Mikronährstoffaufnahme im Alltag erhöhen kann?
Mikronährstoffaufnahme? Mhm. Ja, also ich selber greife da auch zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und wie soll ich sagen, und fülle dann halt einfach so gezielt auf und lasse dann halt je nachdem gelegentlich mal nachmessen und schau halt, wo ich dann im Moment stehe.
Okay, gerade auch zu diesen Blutanalysen haben wir schon relativ viel gemacht. Ist auch bei Schnell einfach gesund viel nachzulesen. Und ja, wo es nicht reicht, damit Nahrungsergänzungen nachhelfen, ist vor allem, dass wir da ein bisschen ein Umdenken bewirken. Ist aber auch ein Thema für ein eigenständiges Interview. Okay, cool.
Ich denke, es geht halt auch darum, letzten Endes, ob das jetzt an den Böden liegt, die jetzt besonders ausgelaugt sind. Ich meine, ein Thema ist halt auch viele, viele Lebensmittel, die wachsen gar nicht mehr auf Erde, sondern die wachsen halt auf Substraten und die werden halt mit einer Nährstofflösung gefüttert. Und das, wie soll ich sagen, das sieht man jetzt dem Produkt jetzt nicht zwangsläufig an, aber es verändert halt auch einfach die Zusammensetzung von der Paprika, von der Gurke, von der Tomate. Die muss deswegen jetzt nicht schlechter schmecken und es geht auch jetzt nicht so sehr darum, das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es macht halt schon Unterschied, ob eine Tomate halt einfach im Garten wächst, in einem Stück Erde in deinem Garten oder ob halt jetzt die Tomate auf einer Nährstofflösung in einem Raum wächst, der annähernd ein Reinraumklima hat, also da, wo halt im Endeffekt alles gesteuert wird, dass halt die Tomate möglichst gut wächst und dass der Tomate möglichst wenig Schaden widerfährt. So.
Ja.
Ja, aber letzten Endes, woran das genau liegt, das ist ein anderes Thema, das ist auch strittig, aber letzten Endes reicht es ja zu wissen, wenn ich weiß, was sich in meinem Körper befindet und dann kann ich natürlich probieren, mit natürlichen Lebensmitteln aufzufüllen. Und wenn das halt nicht ausreicht, dann macht es halt durchaus Sinn, gewisse Sachen zu ergänzen. Und es kann halt auch einfach helfen, so ernährungsbedingten Stress zu mindern. Also wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich möchte möglichst viel richtig machen, dann erzeugt es auch immer einen gewissen Druck. Und wenn ich jetzt halt einfach punktuell zum Beispiel mal einen Eiweißshake trinke oder mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel nehme oder einen Löffel Omega-3-Öl, dann kann ich halt so sehr schnell von A nach B kommen und muss halt dann nicht irgendwie x-mal die Woche fetten Fisch essen, wenn ich jetzt gar keinen fetten Fisch mag oder sonstige Sachen, ja.
Okay, ja. Ich finde es auch interessant, wie viel zwischen den Zeilen du für den Leuten immer mitgibst. Und wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, den Artikel verlinken wir auch unter dieser Episode. Ich glaube, das ist auch schnell einfach gesunde.de/gesunde Ernährung.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.